Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen und mit an Bord heute Susanne Daubner mit dem Nachrichtenblock und Julia Büchler mit dem Sport.
Guten Abend.
Es ist ein Ausdruck von Freundschaft und Respekt dem Gast gegenüber. Die feierliche Choreografie einer japanischen Teezeremonie. Sorgfältige Zubereitung, beste Zutaten, detailliertes Protokoll. Für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ministerriege blieb bei den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen aber kaum Zeit für eine richtige Teezeremonie. Das Prinzip der Harmonie einer solchen, das zeigte sich aber schon bei dem Treffen in Tokio. Viel zur Schau gestellte Verbundenheit und der Wille, die Beziehungen auszubauen. Welche Wege der Zusammenarbeit beide Länder gehen wollen, Ulrich Mentgen.
So viele deutsche Minister auf einmal. Für das japanische Protokoll die maximale Herausforderung. Dabei ist es von Deutschland als maximaler Freundschaftsbeweis gemeint. Kulturen können so verschieden sein. Doch in Tokio findet der Kanzler, was er in Berlin wohl gelegentlich vermisst, Gleichklang.
Lieber Fumio, vielen Dank für den freundlichen Empfang.
Ich freue mich darauf, Olaf und die deutschen Minister und Ministerinnen wieder in Japan begrüßen zu dürfen.
Es ist schön, wieder in Tokio zu sein.
Um die Beziehungen auf eine höhere Stufe zu heben.
Heute heben wir diese guten Beziehungen auf eine neue Stufe.
Konsens am Kabinettstisch. Die Probleme sind die gleichen, die Lösungskulturen wieder verschieden. In unsicheren Zeiten die Lieferketten der Industrie sichern. Dafür hat Japan eine eigene Behörde, die strategisch plant und die Rohstoffversorgung breit aufstellt. Unabhängiger werden von China, da will die Bundesregierung gerne mitziehen. Energiesicherheit spielt eine große Rolle. Die Deutschen werden hier bewundert für ihre Energiewende. In Sachen Windkraft ist Japan bisher nur ein Miniaturwunderland. Aber Wasserstoff als Energieträger, da kann Deutschland von Japans technologischem Fortschritt lernen und sucht die Kooperation. Für deutsche Kampfjets sind die 9000 Kilometer nach Japan ein sehr weiter Weg. Trotzdem soll die Luftwaffe bald wieder zu gemeinsamen Übungen kommen. In Tokio wird das als Botschaft verstanden. Deutschland zeigt Interesse an der Region und setzt gemeinsam mit Japan ein Zeichen gegen gewaltsame Veränderungen des Status quo im Indopazifik. Deutschland hat gezeigt, dass es in der Lage ist, sogar militärische Ausrüstung in den Indopazifik zu schicken. Und das wird auch als strategisches Signal verstanden, an verschiedene Länder und Regionen, auch an China. Japan ist stolz auf die intensive Zuwendung Berlins und die Bundesregierung dankt für die Zustimmung aus Fernost.
Arigato.
So nah wie heute war der Front noch nie, seit er den Überfall auf die Ukraine befahl. Aber es war auch nicht irgendein Tag, sondern der Jahrestag der Annexion der Krim. Heute vor 9 Jahren, den Präsident Wladimir Putin mit einem unangekündigten Besuch auf der Halbinsel beging. Damals konnten sich wohl die wenigsten Nachbarn Russlands vorstellen, dass Putin der Annexion noch einen offenen Angriffskrieg gegen die Ukraine folgen lassen würde. Aber in der Realität sind sie seit mehr als einem Jahr nun angekommen. Grund genug für Länder wie Polen, die eigene Verteidigung und das Militär massiv aufzurüsten, wie Tina von Löhneisen aus Warschau berichtet.
Anfassen, ausprobieren. Paweł Gora ist beeindruckt. Er ist Englischlehrer, hat 3 Kinder. Die Armee interessierte ihn früher wenig. Das hat sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine geändert. Sollte es jemals zu einer Eskalation kommen, bei der der Feind an unsere Tore klopft, würde ich an der Seite der anderen Männer unseres Landes stehen wollen und es, wenn nötig, verteidigen. Das mag pathetisch klingen, aber so ist es nun mal. Eine Wehrpflicht gibt es in Polen nicht, seit vergangenem Jahr aber einen freiwilligen Militärdienst mit gutem Einstiegssold. So will der polnische Verteidigungsminister die Armee ausbauen. Innerhalb der kommenden Jahre soll sich die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten fast verdoppeln auf 300.000. Das wäre dann eine der personenstärksten Armeen in Europa. Zum Vergleich, Deutschland hat nur 183.000 Soldaten. In Polen ist man zufrieden mit der Kampagne. Wir sind Ende letzten Jahres davon ausgegangen, dass wir 15.000 Kandidaten für den freiwilligen Grundwehrdienst rekrutieren können. Wir wurden positiv überrascht. Mehr als 16.000 haben sich gemeldet. Und dieses Interesse wächst ständig, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Auch in die Ausrüstung investiert Polen Rekordsummen. 4% des Bruttoinlandsprodukts sollen es in diesem Jahr insgesamt für die Verteidigung werden, der höchste Prozentsatz in der gesamten NATO. Das ist sehr viel. Polen hat bisher 2% ausgegeben. Das war innerhalb der NATO schon viel. Wir haben einen Krieg vor der Tür. Es ist also verständlich, dass die Ausgaben steigen. Aber es sind enorme Summen bei unserer derzeitigen Wirtschaftslage. Rekordinflation und drohende Rezession, die spürt auch Kamil Rogacki. Der 18-jährige Schüler will schon lange zur Armee. Polen verteidigen im Ernstfall, ja, aber er findet auch die gute Bezahlung attraktiv. Heute macht er ernst. Mit seiner Unterschrift erklärt er sich bereit für den freiwilligen Militärdienst.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Susanne, mit dir.
Und die beginnen mit dem Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Die Vereinbarung ist kurz vor Ablauf ein weiteres Mal verlängert worden. Das teilte der türkische Präsident Erdogan mit, der in dem Fall vermittelt hatte. Unklar ist, wie lange die Verlängerung gilt. Während es aus Kiew hieß, sie gelte für 120 Tage, spricht Moskau nur von 60 Tagen. Das Abkommen regelt die Verschiffung ukrainischen Getreides trotz der russischen Schwarzmeerblockade. Serbien und der Kosovo haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das ihre Beziehungen normalisieren soll. Das teilten der serbische Präsident Vucic und der EU-Außenbeauftragte Borrell soeben nach Gesprächen in Nordmazedonien mit. Details sind noch nicht bekannt. Vermittelt hatte die Europäische Union. Serbien und der Kosovo wollen beide der EU beitreten. Ihr Verhältnis ist angespannt, seit der Kosovo sich 2008 von Serbien unabhängig erklärt hat. In Israel reißen die Proteste gegen die Justizreform der rechtsreligiösen Regierung nicht ab. In Tel Aviv gingen den 11. Samstag in Folge Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie werfen Premier Netanyahu und seinem Kabinett vor, mit dem Umbau der Justiz die Demokratie zu gefährden. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Die Polizei setzte teilweise Wasserwerfer ein. Das angeschlagene Schweizer Geldinstitut Credit Suisse könnte offenbar von der Großbank UBS teilweise oder ganz übernommen werden. Medienberichten zufolge laufen darüber derzeit Gespräche. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, fordert die ebenfalls in der Schweiz ansässige Bank UBS für eine Übernahme staatliche Sicherheiten. Die Credit Suisse steht trotz eines Milliardenhilfspaketes nach wie vor unter Druck. Papst Franziskus hat hunderte Geflüchtete im Vatikan empfangen. Sie waren über sogenannte humanitäre Korridore sicher nach Europa gelangt. Mehrere von ihnen schilderten dem Kirchenoberhaupt ihre Geschichten. Franziskus lobte das 2016 gestartete Hilfsprojekt und dessen Unterstützer. Die Korridore seien eine wichtige Alternative zur Flucht über das Mittelmeer, die oft tödlich ende.
Das Konzept ist eigentlich ziemlich simpel und hat sich von Anfang an kaum verändert. Menschen, die wir nur aus dem Blitzlichtgewitter kennen, von der Leinwand oder aus dem Fernsehen in irgendwelchen Rollen, plötzlich nahbar zu machen und ein Stück persönlich kennenzulernen. Und viel mehr als ein TV-Studio, eine Sitzrunde und ein Publikum braucht es auch nicht als Setting für das, was man bis heute als Talkshow in unzähligen Variationen kennt. Doch als erste dieser Art gilt im westdeutschen Fernsehen die Sendung, die heute vor genau 50 Jahren am 18. März 1973 auf Sendung ging, Je später der Abend. Michael Heusen über ein halbes Jahrhundert Redebedarf.
Talk kommt von to talk, reden, und das Ganze ist also eine Rederei.
Geredet wurde zwar schon vorher viel im Fernsehen, aber Je später der Abend mit Dietmar Schönherr war die erste Talkshow im heutigen Sinne vor Publikum. Und dem wurde einiges geboten.
Wenn ich beschließe, Herrn Brandt einen Eiernkopf zu werfen, nicht, dann ist das nicht politisch.
Was ist
unanständig
das?
Oder ungezogen.
Und wenn Sie nun...
Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr.
Giovanni Di Lorenzo, dienstältester Talkmaster des deutschen Fernsehens. Seit 34 Jahren versucht er, die immer wieder gestellte Frage zu beantworten. Wie ist er eigentlich so, der Star, privat, im Gespräch?
Insofern hat das Fernsehen, wenn Sie es ein bisschen überhöhen wollen, diese Art von Fernsehen, auch beigetragen zur Vermenschlichung oder zur Entmythologisierung von Fernsehfiguren, Filmfiguren, Politikern, die plötzlich sich behaupten mussten in einem ganz anderen Umfeld und dadurch nahbarer geworden sind.
Und er selbst hat diese Nähe gerne genossen.
Frau Berben, seit Jahren sagen alle deutschen Männer, Sie seien die tollste Frau in Deutschland. Ich habe mich aber gefragt, traut sich eigentlich noch ein normalsterblicher Mann, Sie anzusprechen?
Boah.
Heute sei vieles anders.
Jeder weiß inzwischen, dass ein falscher Satz dich erstmal wochenlang in Beschlag nehmen kann und auf die unangenehmste Weise, nämlich in Form von einem Shitstorm. Und dazu reicht es schon, wenn du, was früher selbstverständlich war, rauchst oder vielleicht zwei Gläser Wein trinkst.
Vor lauter Qualm konnte man kaum noch was sehen. Die Artikulation wurde schwächer gegen Mitternacht. Die Kritiker haben die Sendungen oft verrissen. Aber die Zuschauer sind dran geblieben, bei den unterhaltenden und bei den politischen Talkshows, und haben damit auch die Frage beantwortet, ob wir wirklich so viele Sendungen brauchen.
9 Spieltage sind es noch in der Fußball-Bundesliga, und spannend ist es nicht nur oben in der Tabelle, sondern auch unten. Und der Abstiegskampf, Julia, der hat es in sich.
Ja, oft setzen ja Teams, die mittendrin stecken im Abstiegskampf, ungeahnte Kräfte frei. Und das musste heute auch Leipzig erfahren. Die Sachsen hatten Bochum ja wohl eher als Aufbaugegner auf dem Zettel. Sie hatten noch nie ein Pflichtspiel gegen diese Mannschaft verloren. Heute schon. 0:1. Es ist die zweite Niederlage in dieser Woche. Am Mittwoch ging Leipzig mit 0:7 bei Manchester City in der Champions League unter. Heute ja der Rückschlag auch in der Liga. Eine bittere Woche für Leipzig. Bochum dagegen feiert und vergrößert den Abstand zum Tabellenende.
Die Bochumer feiern ihren zweiten Sieg in Folge. Mit dem Quäntchen Glück und dem richtigen Matchplan gegen den Abstieg.
Wir wollten einfach Stress machen und sie unter Druck setzen und mutig auftreten. Das haben wir gemacht. Und ja, ich glaube, die hatten nicht so viel Spaß heute bei uns hier zu spielen.
Denn Bochum in Blau. Von Beginn an mit viel Tempo vorbei an Leipzigs Abwehr. Asano-Schuss, aber deutlich vorbei. Leipzig kommt zwar immer besser ins Spiel, aber mit wenig klaren Chancen. Timo Werner, 22. Minute, der Ball aber weit übers Tor. Marco Rose hatte gegen Bochum gefordert, den Charakter dieses Spiels anzunehmen. Das scheint den Bochumern allerdings besser zu gelingen. Kurz nach der Pause, langer Einwurf von AJ. Bochums Marsovic, der staubt ab zur Führung, 48. Minute. Für den Innenverteidiger ist es der 4. Saisontreffer. Richtig gefährlich sind die Gäste aus Leipzig erst wieder in der Nachspielzeit. Riemann pariert ganz stark, erst gegen Orban und auch den Nachschuss von Dani Olmo. Die letzte Aktion hat André Silva. Der trifft den Innenpfosten und das Glück bleibt mit 3 Punkten beim VfL Bochum.
Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel heute vom Charakter her angenommen haben. Dass wir bereit waren, dass wir da waren. Aber am Ende mit einer Niederlage haben wir im Moment wenig Argumente.
Nach der Demütigung in Manchester und der Niederlage in Bochum geht die Katerstimmung für Leipzig weiter.
Auch Hoffenheim holt im Abstiegskampf auf. 14 Spiele lang hatte die Mannschaft schon nicht mehr gewonnen. Es ging runter bis ans Tabellenende. Und auch der neue Trainer Pellegrino Matarazzo hier konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Er stand vermeintlich sogar vor dem Rauswurf. Bis heute mit 3:1 gewinnt Hoffenheim das wichtige Kellerduell gegen Hertha BSC.
Die Erleichterung ist spürbar bei Pellegrino Matarazzo, der nach dem Abpfiff erstaunlich gefasst wirkt.
Wird immer gut zu gewinnen. Ja, ist klar. Und heute war es auch verdient. Die Leistung hat gepasst. Die Jungs haben mit 4 Herz gespielt. haben das gezeigt, was man auch braucht in der Situation. Deswegen bin ich sehr, sehr froh auch für die Jungs, die auch heute auch den Sieg feiern dürfen.
Die Hoffenheimer in Blau zeigen von Beginn an großen Kampfgeist und sie belohnen sich. Nach 22 Minuten gibt es Elfmeter, weil Herthas Tolga Ciyerci im Strafraum den Ball mit der Hand berührt. André Kramaric tritt an und trifft zum 1:0. Wenige Minuten vor der Pause gibt es wieder Elfmeter für Hoffenheim. Nach diesem Foul von Filip Oremović an Ilas Bebu. Wieder Kramaric, wieder drin. Die TSG Hoffenheim dominiert dieses Spiel und kommt mit Wucht. Nach dem Seitenwechsel erhöht Bebu auf 3:0. Und Matarazzo kommt so langsam aus sich heraus. Selbst von einer roten Karte lässt sich die TSG nicht beirren. 20 Minuten vor dem Ende fliegt Munas Dabur nach einer Grätsche mit Rot vom Platz. Die Herthaner bleiben offensiv harmlos. Der Treffer von Stevan Jovetic in der Nachspielzeit kommt zu spät.
Heute haben wir uns endlich mal belohnt für die Leistung, die wir abgerufen haben. Deswegen freue ich mich.
Pellegrino Matarazzo holt seinen ersten Sieg als Cheftrainer der TSG Hoffenheim und bleibt dadurch weiter im Amt.
Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Schalke 1:1, Stuttgart-Wolfsburg 0:1, Dortmund-Köln 6:1. Gestern trennten sich Gladbach und Bremen 2:2 und morgen gibt es noch 3 Spiele. Union Berlin empfängt Frankfurt, Leverkusen hat Bayern München zu Gast und Mainz spielt gegen Freiburg. Die Tabelle: Dortmund aktuell auf Platz 1 vor den Bayern, die können aber morgen ja wieder vorbeiziehen. Leipzig ist Dritter, gefolgt von Union Berlin, Freiburg und Frankfurt. Köln auf 13 vor Bochum und Hoffenheim und in der Abstiegszone nun Hertha, Schalke und am Ende Stuttgart. Vor wenigen Tagen hat die Biathletin Denise Hermann-Wick ihr Karriereende verkündet. Morgen macht sie nun ihr allerletztes Rennen. Und heute ging sie noch mal im Sprint an den Start und holte sich in Oslo den Sieg und die kleine Kristallkugel. Und deshalb traf sie auch den König von Norwegen.
Wer in Oslo zum König will, muss Rennen gewinnen. Denise Hermann-Wick wird nach ihrem Sieg im Sprint von Harald dem V. empfangen. Eine besondere Ehre. Am Holmenkollen gelingt ihr dieser Erfolg, weil sie auf der Strecke mal wieder zu den Schnellsten gehört und am Schießstand Nervenstärke beweist. 10 Schuss, 10 Treffer. Macht am Ende Platz 1 und außerdem den Sieg in der Sprintdisziplinwertung dieses Biathlon-Weltcup-Winters.
Irgendwie ist so ein Rennen nochmal zu machen, war wirklich heute sehr nervös. Wirklich, ich habe die ganze Woche nur Kristallkugel und Sprintwertung gehört.
Der letzte Tag vorm Karriereende ist ein besonderer für Denise Hermann-Wick. Die Kristallkugel als Lohn für eine erfolgreiche Biathlon-Saison.
Und wir wollen zum Schluss noch von Claudia wissen, sind auch die Wetteraussichten preisverdächtig?
Ja, Ingo, zumindest gibt der Winter so langsam aber sicher seinen Abschied. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er noch mal für ein letztes Rennen antritt. Aber im Moment ist es erstmal frühlingshaft bei uns. Sie sehen über weiten Teilen Europas meist gelb oder orange. Und bei uns ist es so warm, wie man es in Europa sonst fast suchen muss. Heute Mühlacker, 20,6 Grad. In Paris kälter mit 16,7, selbst Gibraltar nur 20,5 Grad. In Verona 16,6 heute, Rhodos 17,4. Also selbst im gesamten Mittelmeerraum muss man Temperaturen, die höher liegen als unsere, doch mühsam suchen. Die gibt es eigentlich gar nicht. In der Nacht ist es auch erst einmal locker bewölkt bis sternenklar. Dann kommen aus Westen wieder dichte Wolken. Es gibt hier und da Schauer. Die können man morgen im Laufe des Nachmittags, wenn sich das Ganze nach Osten verlagert, auch mal kräftiger ausfallen. Mit einzelnen Gewittern und auch mal kräftigem Regen. Gegen Spätnachmittagabend zieht sich das Ganze in den Südosten Bayerns zurück. In der Nacht Temperaturen von meist 4 bis 10 Grad, 0 Grad im Bayerischen Wald und da, wo es auch lange Zeit klar ist, also keine Wolkendecke vorhanden in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag steigen die Temperaturen an der Küste auf gerade mal 9 Grad mit Seewind. Ansonsten werden es doch so zwischen 14 und 18 Grad sein, am wärmsten da, wo die warme Luft dann langsam aber sicher von der Kaltfront weggeschoben wird. Die nächsten Tage, vor allem nach Norden und Nordwesten, immer mal wieder dichte Wolkenfelder, nicht ganz so warm mit 7, 8 Grad. Im Süden häufig sonnig und dazu dann Höchstwerte von 17, 18 Grad.
Vielen Dank, Claudia. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten folgt nun das Wort zum Sonntag von Pfarrerin Anke Prumbaum aus Moers.
Sie berichtet von der wichtigen Arbeit als Krankenhausseelsorgerin.
Ja, und mehr Sport gibt es schon morgen wieder ab 9.50 Uhr hier im Ersten.
Und morgen Abend dann wieder mit Julia hier wieder bei uns in den Tagesthemen. Bis dahin sagen wir Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.